Wartezimmer, in einer Arztpraxis oder bei einer Behörde. Und es dauert lange, viel zu lange. Die Zeit, die ihr eingeplant hattet, die ist schon längst überschritten und es scheint überhaupt nicht weiterzugehen. Die Luft ist stickig, die Nerven liegen blank, ihr seid angespannt. Und dann bemerkt ihr, da werden Leute aufgerufen. Und ich weiß, ihr kennt das, es werden Leute aufgerufen, aber die kamen erst nach euch ins Wartezimmer. Die mussten viel kürzer warten als ihr. Wie kann das denn sein? Da stimmt doch etwas nicht. Haben die mich etwa vergessen? Ich kann doch nicht den ganzen Tag hier im Wartezimmer verbringen. Warten ist kein schönes Gefühl. Vor allem nicht, wenn man gar nicht richtig weiß, wie und wann es weitergeht. Oder ob man vielleicht wirklich vergessen wurde. Ob man einfach übersehen wurde. In unserem Bibeltext heute Morgen muss Josef warten. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Und es wirkt, als ob er vergessen wurde. Was macht das alles für einen Sinn? Wieso hat Gott ihn nicht davor bewahrt, in solch eine Not zu geraten? Wie soll das überhaupt weitergehen? Wieso geht es bei anderen scheinbar so viel besser oder so viel schneller? Bestimmt hat Josef solche oder ähnliche Gedanken gehabt, als er im Gefängnis saß. Doch in diesem Text lernen wir einiges zu beachten, wenn wir uns selbst in Zeiten des Wartens befinden. Nicht unbedingt im Wartezimmer eines Arztes, aber im Wartezimmer Gottes. Und so lautet auch der Titel dieser Predigt, im Wartezimmer Gottes. Schlag doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 40, und wir lesen das ganze Kapitel. 1. Mose, Kapitel 40, ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Der Pharao wurde sehr zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei, und er bediente sie, und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder mit einer besonderen Bedeutung seines Traumes. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn im Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagt Josef zu ihnen, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Da erzählte der Oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir. Und an dem Weinstock drei Ranken. Und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor. Und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand. Und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir, und erwähne mich beim Pharao, und bring mich aus diesem Haus heraus, denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef, auch ich sah in meinem Traum, und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf. Und im obersten Korb allerlei Esswaren des Pharao, Backwerk, und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Da antwortete Josef und sagte, das ist seine Deutung. Die drei Körbe, sie bedeuten 3 Tage. Nach 3 Tagen, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Und es geschah am 3. Tag, dem Geburtstag des Pharao, da machte er für all seine Knechte ein Mahl. Und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenke und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenke wieder in sein Schenkamt ein, das er dem Becher in die Hand des Pharao gab. Den Obersten der Bäcker aber ließ er hängen, so wie es ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der Oberste des Mundschenks, der Mundschenke, dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Dieses Kapitel ist ein eigenartiges Kapitel. Josef befindet sich die ganze Zeit an einem denselben Ort. Es geht scheinbar gar nicht voran in seinem Leben. In den Kommentaren ist häufiger die Rede von einem Übergangskapitel in der Josefs Erzählung. Kapitel 39 war dramatisch mit dieser Versuchung der Frau von Potiphar. In Kapitel 41 wird etwas Großartiges passieren. Da kommt einiges in Bewegung. Aber dieses Kapitel 40, das wirkt irgendwie nur wie so ein Lückenfüller. Nur irgendwie, um zu erklären, was dazwischen passierte. Bei dem Mundschenk und auch bei dem Bäcker, da bewegt sich auch was. Da geht was voran. Aber bei Josef herrscht Stillstand. Und vielleicht kennst du solche Zeiten. Oder vielleicht befindest du dich jetzt gerade in solchen Zeiten. Und hast das Gefühl, als würde dein Leben in so einer Wartepause stecken. Als wärst du irgendwie gefangen in den Umständen, die dich umgeben. Und nichts geht voran. Nun lass uns einmal genauer anschauen, was wir von Josef lernen können in Zeiten des Wartens, ja, im Wartezimmer Gottes. Erstens, warte mal, dieser Weg geht doch weiter. Nachdem Josef als Sklave nach Ägypten verkauft wurde, da schien es langsam bergauf zu gehen. Im Haus Potiphars gewann Josef an Ansehen, er gewann an Verantwortung, er bekam immer mehr Einfluss, er hatte immer mehr zu sagen. Sein Leben wurde besser, seine Umstände verbesserten sich ein wenig. Er war drauf und dran, durch seine Kraft und durch seinen Fleiß seine Lebenssituation deutlich zu verbessern. Doch dann kam diese lüsterne Hausherrin. Und weil Josef mit ihr keinen Ehebruch begehen wollte, klagte sie ihn an und log, und er kam ins Gefängnis. Alles, was er sich über 10 Jahre mühsam aufgebaut hat, ist in einem Moment dahin. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Sackgasse. Seine Karriere geht nicht weiter. Sein Zug ist stehen geblieben. Er kann nichts tun, er ist eingeschlossen. Ein trauriger, ein schwerer Rückschlag. Und alles scheint hoffnungslos zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes, kein Ausweg. Kein Ausweg. Doch obwohl Josef das ganze Kapitel über im Gefängnis bleibt, gibt es doch einige Merkmale dafür, dass der Weg Josefs hier nicht zu Ende ist. Nein, dieser Weg geht doch weiter. Gott ist immer noch in Kontrolle und er führt alles zu seinem guten Ziel und Zweck. Wir lesen noch einmal die ersten Verse. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde sehr zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei, und er bediente sie, und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Nach diesen Dingen, also nach der Geschichte mit Potiphas Frau Nachdem Josef ins Gefängnis geworfen wurde, da kamen zwei weitere Gefangene in eben genau dieses Gefängnis. Und das waren zwei der höchsten Beamten in Ägypten. Zwei Männer, die dem Pharao, dem König von Ägypten, am nächsten standen. Der Mundschenk und der Bäcker. Und nicht nur irgendeiner aus der Gruppe der Mundschenke und der Bäcker, sondern der Oberste der Mundschenke und der Oberste der Bäcker. Im ersten Vers wird gleich zweimal wiederholt, dass diese beiden direkt vor dem König von Ägypten dienten. Nun, zur damaligen Zeit war eine der verbreitetsten Methoden, einen Herrscher loszuwerden, ihn zu vergiften. Und darum gab es besonders hohe Beamte, die nur für die Sicherheit der Speise und der Getränke des Pharaos zuständig waren. Sie haben sozusagen von Anfang bis Ende alles kontrolliert und mussten vorher selber testen und schmecken, bevor es dem Pharao gegeben wurde. Und der Mundschenk war es dann, der tatsächlich diesen Becher dem Pharao übergeben hat. Der Oberste der Bäcker, er war es, der dem Pharao das Brot oder den Kuchen gegeben hat. Ihnen musste der König besonders vertrauen. Denn wenn jemand einen Giftanschlag auf den Regenten plante, dann musste er irgendwie an die Speise oder die Getränke herankommen. Der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker, sie versündigten sich gegen den Pharao, heißt es. Das bedeutet, es gab hier einen Vorfall, an dem beide scheinbar eine Mitschuld trugen. Und der Pharao war sehr zornig auf die beiden. Er war zornig. Wahrscheinlich ist der König krank geworden, hatte vielleicht Magenbeschwerden oder der Verdacht lag nahe, da war doch bestimmt irgendwas in dem Getränk oder im Brot. Vielleicht hat jemand versucht, den König zu töten. Also kamen diese beiden in Untersuchungshaft, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker, bis die Sache aufgeklärt ist. Und das besondere Gefängnis war kein allgemeines Gefängnis, sondern ein Gefängnis, das zum Haus des Obersten der Leibwächter gehörte. Und merkt ihr, was hier oft wiederholt wird? Oberst. Der Oberste, der Mundschenke, der Oberste, der Bäcker, der Oberste, der Leibwächter. Ein Gefängnis von dem Obersten der Leibwächter. Aber aus dem vorigen Kapitel wissen wir sogar, wer dieser Oberste der Leibwächter ist, zu dessen Haus das Gefängnis gehört, wo diese besonderen Gefangenen des Königs hineinkommen. In 1. Mose 39, Vers 1, da lesen wir, und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, der Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Pharao gibt seine höchsten Beamten in das Gefängnis des höchsten Leibwächters und der wiederum beauftragt Josef in diesem Gefängnis, sich um die hohen Gefangenen zu kümmern. Ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag, und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei und er bediente sie. Hier wird noch einmal belegt, dass Potiphar Josef nicht für einen untreuen Betrüger hielt. Denn er sorgt dafür, dass Josef sich um diese berühmten Insassen kümmern soll. Und die Entscheidung kommt nicht von dem Gefängniswärter, sondern von Potiphar selbst, von dem Obersten der Leibwächter, dem das Gefängnis unterstellt ist. Er weiß, was für ein zuverlässiger Mann Josef ist. Und selbst im Gefängnis sorgt er dafür, du sollst in direkten Kontakt kommen mit den Obersten der Mundschenke und dem Obersten der Bäcker. Außerdem erkennen wir, dass es niemals Gottes Plan war, dass Josef nach dem Verkauf in die Sklaverei bloß das Beste draus macht und es zu einer Position bringt, wo das Leben halbwegs erträglich und sicher ist. Ja, es war noch nicht mal Gottes Plan, Josef ein möglichst angenehmes Leben zu bescheren in den gegebenen Umständen. Gott hatte von Anfang an einen besonderen Plan mit Josef und dazu gehörte nicht nur das Haus Potiphars, des Obersten der Leibwächter, sondern auch das Gefängnis bei seinem Haus und die obersten Beamten, die er dort trifft. Josef kam nicht zufällig in das Haus Potiphars, denn als Gott ihn dahin führte, hatte er das Gefängnis bereits im Sinn. Vielleicht saßt ihr schon mal in einem Zug, als dieser plötzlich außergewöhnlich lange in einem Bahnhof stehen bleibt. Und ihr merkt, ihr sollt bei dieser Zeit, solltet ihr da schon eigentlich beim nächsten Bahnhof sein? Wieso warten wir hier? Stimmt irgendwas nicht? Ist irgendwas kaputt? Und irgendwann seht ihr dann, auf dem gegenüberliegenden Gleis kommt ein anderer Zug ein. Und ihr seht, wie einige Passagiere mit ihren Koffern über den Bahnsteig hetzen, um noch schnell in den Zug einzusteigen, in dem ihr sitzt. Und plötzlich merkst du, dieser Zug hat also auf einen anderen Zug gewartet, damit die Passagiere hier noch einsteigen können. Und bei Josef ist es auch so. Er musste ins Gefängnis, in dieses dunkle Wartezimmer. Und es ging nicht voran. Doch dann kamen die obersten Angestellten zugestiegen. Und es wird deutlich, vielleicht geht es so weiter. Vielleicht ist das ein Hinweis, wie es weitergeht. Ja, vielleicht ist es doch keine Sackgasse, sondern ein schmaler Pfad, der doch direkt nach oben führt, begleitet von den Obersten hin zu dem König selbst. Und dazu kommt dann noch diese eine Nacht, in der die beiden jeweils von einem besonderen Traum beunruhigt sind. Die Geschichte mit Josef, ihr erinnert euch, sie begann auch mit einem Traum. Josef selbst hatte zwei Träume. Er hat sie seinen Brüdern berichtet. Und das hatte keinen guten Ausgang. Er hatte geträumt, dass seine ganze Familie sich vor ihm niederbeugen wird. Und nun wird er konfrontiert mit den Träumen dieser Männer. Und er selbst bemerkt, hier hat Gott die Hand im Spiel. Gott lenkt die Situation. Er sieht Hinweise darauf, dass Gott hier etwas tut, inmitten dieses dunklen Kerkers. Josef sieht diese Hinweise und er merkt, vielleicht will Gott genau dies gebrauchen. Doch er lehnt sich nicht zurück und sagt, okay, ich schau mal, was noch passiert, ich warte einfach und guck mal, was Gott am Ende daraus macht. Nein, er wird selbst aktiv. Und er überlegt vernünftige und sinnvolle Mittel, um aus dem Gefängnis zu kommen. Er bittet den Mundschenk, denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht. Und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Ja, er will nicht dort stecken bleiben. Aber er merkt, vielleicht hat Gott genau diesen Mundschenk hier zu mir gesandt. Und er sagt, bitte denke an mich. Leg doch ein gutes Wort bei mir ein, vor dem König. Das war kein Unglaube, sondern Vertrauen. Vielleicht will Gott genau diesen Mundschenk gebrauchen, um mich frei zu bekommen. Aber der Mundschenk vergisst Josef ziemlich schnell. Aber er wird im nächsten Kapitel tatsächlich noch einmal wichtig. Aber Josef, wir sehen hier Josef, er merkt, hier laufen Dinge zusammen, die tatsächlich zu einer Lösung führen können, die tatsächlich weiterführen können. Und wenn du im Wartezimmer Gottes sitzt, wenn scheinbar gerade nichts vorangeht, dann verzweifle nicht. Gottes Weg geht doch weiter. In 2. Korinther 4, Vers 8 schreibt der Apostel Paulus über sich und auch die anderen Apostel: In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Ja, wir sehen vielleicht gerade keinen Ausweg, aber wir wissen, Gott hat einen Ausweg. Wir sind nicht ohne Ausweg, auch wenn wir gerade keinen sehen. Er selbst kam für längere Zeit ins Gefängnis in Caesarea, wo man sich fragt, hier geht ja überhaupt nichts voran. Was hätte Paulus alles machen können? Aber es führte doch dahin, dass er vor dem Kaiser in Rom zeugen sollte. Josef kommt ins Gefängnis, ein scheinbarer Tiefpunkt, und doch führt genau dieser niedrige Weg nach oben zu dem höheren Ziel Gottes. Die Obersten kommen in dieses Gefängnis. Und es ist ein Weg nach Gottes Plan. Halte inne. Warte mal. Dieser Weg geht doch weiter. Gott sagt selbst in Jesaja 55, Vers 8 und 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Im Wartezimmer Gottes halte Ausschau, ob Gott nicht Dinge zusammenführt, gerade in dem scheinbaren Stillstand. Aber gebrauche auch vernünftige und gute Mittel, um voranzugehen. Werd nicht einfach passiv und lehn dich zurück und sag, ach ja, ich kann ja eh nichts machen. Sondern bleib wachsam, halte Ausschau. Was bringt Gott hier zusammen? Und wie kann ich das vielleicht im Vertrauen auf Gott gebrauchen? Verfalle nicht in diesen trägen Fatalismus nach dem Motto, ich kann nichts machen. Passiert ja eh was Gott will. Sondern bleib wachsam. Schaue, was Gott tut. Und siehe, wie du sinnvoll und weise handeln kannst. Und zweitens, warte mal. Diese Zeit ist offenbarend. Also der Ort des Gefängnisses war der Ort, den Gott in seinem Ratschluss dazu bestimmt hatte, um Josef mit den Obersten des Pharaos zusammenzubringen. Und es ist ein Hinweis darauf, aha, hier geht es also irgendwie weiter. Aber das ist nicht der einzige Zweck gewesen. Immerhin gäbe es doch auch angenehmere Orte als ein Gefängnis, um die Obersten des Pharao zu treffen, oder? Hätte Gott das nicht irgendwie auf eine andere Weise zusammenbringen können? Warum denn in einem Gefängnis? Doch Gott verfolgt gleich mehrere Zwecke in dieser Zeit, in diesem Wartezimmer. Diese Zeit im Gefängnis, die zeigt viel über Josefs Charakter und auch seinem Glauben. Zum einen bewahrt Josef seinen Dienst und seine Dienst- und Verantwortungsbereitschaft. Hier im Gefängnis erlangt er wieder die Gunst bei dem Gefängniswärter und ein Stück weit sogar auch bei dem Obersten der Leibwächter, bei Potiphar. Und schon wieder arbeitet er treu und zuverlässig selbst im Gefängnis. Josef war nicht nur im Haus Potiphars fleißig, weil ihn das in eine besondere Position brachte oder vielleicht auf absehbare Zeit irgendwann auch die Freiheit. Nein, Josef zeigt eine bemerkenswerte Konstanz, eine Beständigkeit in seinem Charakter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In Zeiten, wo es scheinbar nicht vorangeht. Wo sich die Dinge so ganz anders entwickeln, als wir es uns wünschen. Es sind Zeiten, da entdecken wir auch schnell unsere Schwächen. Unsere Charakterfehler. Oder wie das, was scheinbar so positiv, so gut war in unserem Charakter. Wie schnell das plötzlich kraftlos wird und abnimmt, wenn es scheinbar keinen Gewinn mehr hat für uns. Josef ist treu. Nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch nach Rückschlägen. Selbst in scheinbar hoffnungslosen Situationen. Und er ist demütig. Sagt mal jemand, Demut heißt Dienemut. Es sagt viel über eine Person aus, ob sie dienen kann. Viele wollen gerne Oberste werden. Oberster Mundschenk, oberster Bäcker, oberster Leibwächter, oberster Verwalter. Sie wollen führen, sie wollen leiten, sie wollen herrschen, sie wollen lenken. Aber im Wartezimmer Gottes lernst du die Männer kennen, die Gott auch dazu befähigt. Im Wartezimmer Gottes lernst du solche kennen, die Gott in Gnade dazu befähigt, ein Führungsamt zu übernehmen. Es sind die, die bereit sind zu dienen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, und wir haben es so passend heute auch in der Schriftlesung gelesen: Ihr wisst, dass die, welche die als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Markus 10, Vers 42. In Gottes Wartezimmer bewährt sich Josefs Charakter. Und wir erkennen, hier ist ein Mann, der dienen kann. Nicht nur zum Schein. Nicht nur, um von anderen gesehen zu werden. Hier ist ein Mann, der wirklich von ganzem Herzen dienen kann. Der sich unterordnen kann. Der gering sein kann. Der demütig ist. Solche Leute gebraucht Gott in seinem Reich. Nicht diejenigen, die sagen, ach, diese geringen Aufgaben, die mache ich nicht. Das ist unter meiner Würde. Gott hat mich für viel Größeres bestimmt. Hier im Wartezimmer Gottes offenbart sich dein Charakter. Aber diese Zeit im Gefängnis, sie offenbart noch mehr. Josef wächst in der Fürsorge und Nächstenliebe. Als er in die Zelle von dem Mundschenk und dem Bäcker kommt, da fällt ihm etwas auf. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn im Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Nun, warum ist das bemerkenswert? Zum einen sind die Beamten im Gefängnis. Und da wacht man vermutlich selten freudestrahlend und erholt und enthusiastisch auf mit Morgensport und voller Tatendrang. Josef bemerkt hier nicht den Unterschied zwischen einem breiten Lächeln und einem traurigen Gesicht, sondern er bemerkt den feinen Unterschied zwischen traurig und traurig beunruhigt. Und er sieht, Mensch, ihr sah die letzten Tage auch schon traurig aus, aber heute ist noch etwas passiert. Etwas beunruhigt euch und macht euch noch trauriger als zuvor. Und zum anderen ist Josef selbst im Gefängnis als Gefangener. Er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren. Josef war selber im Gewahrsam. Wieso kümmert er sich überhaupt um das Aussehen, wie traurig die Mitgefangenen aussehen? Er hat doch selber genug Grund, traurig zu sein. Aber Josef, er zerfließt hier nicht in Selbstmitleid, in Kummer. Die anderen Häftlinge kommen nicht auf ihn zu und sagen, ach Josef, wie, du siehst so verzagt aus. Nein, er selbst kümmert sich um das Leid der anderen. Nun, als Christen dürfen wir traurig sein. Und wir haben auch manchmal wirklich Grund dazu in dieser Welt. Aber Traurigkeit kann auch dein ganzes Herz gefangen nehmen und du wirst blind und unempfindsam für alle anderen. Und für alles um dich herum. Plötzlich besteht nur noch deine Not und deine Schmerzen und deine Krankheit. Das ist alles, woran du denkst. Das ist alles, wovon du erzählst. Das ist alles, was du siehst. Im Wartezimmer Gottes lernt Josef nicht nur seine guten Eigenschaften zu bewahren, trotz Schwierigkeiten. Er wächst sogar in der Sorge für andere. Und das ist ein guter Rat. Wenn du Leid hast, wenn es dir schlecht geht, schau, ob du nicht gerade auch durch deine eigenen Leiden anderen beistehen kannst. Sie besser verstehen kannst. Ihnen gerade durch deine eigene Erfahrung in ihrem Kummer aufhelfen kannst und sagen kannst, du bist nicht allein. Wir können gemeinsam trauern. Wir können einander aufhelfen. Wir können füreinander da sein. Trotz unserer Trauer. Trotz unserer Not. Und dabei gibt uns unser Text durchaus einen Einblick in das Herz von Josef. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist es mir durchaus nahe geworden. Was für schmerzvolle Gefühle muss Josef gehabt haben? Schaut einmal, er erklärt dem Mundschenk seine Situation. Denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer. Und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Erweise doch Treue an mir. Genau das wurde Josef wieder und wieder versagt von den Menschen, die ihm nahe waren. Er wurde gestohlen, gekidnappt, entführt. Und obwohl er überhaupt nichts Unrechtes getan hat, sondern ganz im Gegenteil, das an dem Richtigen festhielt, wurde er in den Kerker gesetzt. Er wurde betrogen. Und hier gebraucht er übrigens ein Wort, das Grube heißt. Kerker, er gebraucht hier das Wort Grube. Das gleiche, was wir auch in Kapitel 37 lesen, so wird die Zisterne beschrieben, in die seine Brüder ihn geworfen haben. Für Josef, in seiner Erinnerung, wurde er von einer Grube in die nächste geworfen. Durch die Treulosigkeit der Menschen. Und das muss ihm sehr nahe gegangen sein. Und es kam hier irgendwie auch so wieder auf. Hat er das dem Mundschenk berichtet? Wie so eine Welle, die über ihn kommt. Und er merkt, bitte erweise Treue an mir. Bring mich aus diesem Loch heraus. Mein ganzes Leben kann ich erzählen davon, wie ich betrogen wurde von denen, die mir nahe standen. Aber er redet nicht verbittert. Er erwähnt gar nicht seine bösen Brüder. Er sagt nicht, meine eigenen Brüder haben mich verkauft. Und er erwähnt auch nicht die unzüchtige und lügnerische Frau Potiphars. Er ist traurig. Sein Herz ist schwer. Aber er ist nicht verbittert. Er lästert nicht. Er ist nicht rachsüchtig. Und bei all dem bewahrt er den Glauben an Gott. Die hohen Herren des Königs, sie sind so verzweifelt, denn sie sind es gewohnt, dass sie sich an die Traumdeuter des Hofes wenden können. Wenn sie irgendwie einen schlechten Traum hatten, einen Albtraum oder sowas, dann konnten sie sich an die Traumdeuter wenden. Es gibt ganze Bücher, die gefunden wurden, wo die Ägypter auflisten, welches Bild im Traum was bedeuten kann. Und es gab einen extra Beruf, Traumdeuter. Doch im Gefängnis, da haben diese Beamten natürlich keinen Zugang zu diesen Traumdeutern. Und jetzt haben sie hier einen Traum und sie sind sich gewiss, dieser Traum hat irgendwie eine besondere Bedeutung. Doch keiner kann uns helfen. Wir sind hier im Gefängnis und haben keinen Zugang zu denen, die uns sonst erklären können, was der Traum bedeutet. Doch Josef bemerkt ganz selbstverständlich in Vers 8, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Selbst im dunklen Gefängnis ist Gott ihm ganz präsent und nah. Und er weiß, wenn auch kein Mensch hier helfen kann, aber Gott ist doch da. Gott ist doch da. Er ist selbst Herr über die Träume. Und Gott hat Josef die Deutung des Traumes geschenkt. Und er ist sich absolut sicher, dass es genau so eintreffen wird. Weil er weiß, Gott hat mir geschenkt, diesen Traum zu deuten. Er sagt zu dem Mundschenk, Vers 14, aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht. Er zweifelt nicht daran, dass es dem Beamten genau so ergehen wird, wie Gott es ihm in dem Traum gezeigt hat, sondern er bittet nur dann, wenn es dir gut geht, wenn du wieder eingesetzt wirst, innerhalb von 3 Tagen, dann denke an mich. Dann erweise mir Treue. Und zuletzt hat Josef eine interessante Bezeichnung für sein Herkunftsland, aus dem er fortgestohlen wurde. Er nennt es nicht Kanaan, als das Land, als das es auch die Ägypter wohl kennen würden, sondern in Vers 15 nennt er es das Land der Hebräer. Das Land der Hebräer. Nun, Josef ist sich nach wie vor sicher, dass Gott seine Verheißung an Abraham erfüllen wird. Und er nennt das Land Kanaan einfach schon das Land der Hebräer, weil Gott es ihnen zugesagt hat. Bis dahin hatten Abraham und Isaak und Jakob, sie hatten nur ganz, ganz wenig Besitz. Kaum etwas. Eine Grabstätte. Aber Josef nennt es das Land der Hebräer. Er vertraut dem Wort Gottes nach wie vor. Das Wartezimmer Gottes offenbart noch auch den ungebrochenen Glauben, ja das Vertrauen auf Gott und sein Wort, selbst in Zeiten der Traurigkeit und Not. Und wenn es bei dir nicht so richtig vorangeht, was offenbart es über deinen Charakter? Und was offenbart es über deinen Glauben? Gott gebraucht die Zeit des Wartens. Ja, manchmal führt er dich ganz bewusst in solch ein Wartezimmer, damit offenbar wird, was in dir ist. Und so wie er im Leben von Josef den nächsten Schritt vorbereitet hat, genau in diesem Gefängnis, so bereitet er vielleicht auch in deinem Leben, gerade in Zeiten des Wartens, den nächsten Schritt vor. Achte nicht nur auf die Umstände in deinem Leben, ob etwas geschwind vorangeht oder nicht, sondern achte auch auf dein Herz und auf deinen Geist und schau, was Gott tut in dir, an dir und mit dir. Drittens, warte mal, diese Menschen kennen Gott nicht. Wir haben bemerkt, dass diese Obersten eine Bedeutung haben können für Josefs Weg zum Pharao. Das ist ja kein Zufall, dass diese obersten Beamten, diejenigen, die dem König am nächsten stehen, dass sie hier in den direkten Kontakt kommen mit Josef. Aber könnte es nicht auch sein, dass Gott geplant hat, eben zu diesen ägyptischen Männern durch Josef zu sprechen und nicht nur sie und ihr Amt zu gebrauchen, um Josef zum König zu bringen, sondern kann es sein, dass Gott diese Beamten zu Josef brachte, um zu ihnen das Wort Gottes zu bringen? Wenn wir diese Geschichte lesen, dann lesen wir immer mit einem direkten Fokus auf Josef und denken, was passiert mit Josef? Ah, das hat bestimmt eine Bedeutung für Josef. Gott hat einen weiteren Blick. Und auch für uns ist es manchmal wichtig, einen etwas weiteren Blick zu haben, denn unser Blick ist viel zu oft nur auf uns selbst. Was bringt mir das? Wie komme ich jetzt weiter? Wie kann der mir dienen? Wie kann das mir helfen? Warte doch mal. Diese Beamten, die haben Träume. Nun, in Träumen verarbeiten wir Menschen für gewöhnlich das, was wir tagsüber erlebt haben oder was uns beschäftigt. Und meistens können wir uns überhaupt nicht daran erinnern, irgendwie arbeitet das Gehirn so, dass es ein bisschen was aussortiert. Manchmal erinnern wir uns und denken, uff, das war ja ziemlich wirr und abenteuerlich. Aber in seltenen, aber bestimmten Zeiten hat Gott Träume gebraucht. Vor allem, um den Gläubigen gegenüber sein Wort zu bestätigen oder die Ungläubigen zu einem Mann Gottes zu führen, zu seinem Wort hinzuführen. Es bekehrt sich niemand durch einen Traum. Aber Gott gebraucht manchmal Träume, um zum Wort Gottes zu führen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Der Predigt des Wortes Gottes. Und in unserem Text wird betont, ja, diese Träume hatten an jeder eine Bedeutung. Die Ägypter glaubten daran, dass ihre Götter in Träumen mit den Menschen kommunizierten. Die Traumdeuter arbeiteten mit allgemeinen Bildern. Ja, wir haben schon erzählt, es gibt solche Bücher, die gefunden wurden. Und da zeichnen sie auf, dass ein Mensch in der Vergangenheit von einem bellenden Hund geträumt hat. Und daraufhin ist dann sein Boot auf dem Nil gesunken. Also lautet die Botschaft, wenn du von bellenden Hunden träumst, vermeide in den nächsten Wochen Flussreisen. Nach der Art. Also solche Hinweise, die so vage und allgemein sind, so wie Horoskope in heutigen Zeitungen. Doch Josef sagt ihnen, nicht irgendwelche Traumdeuter, sondern Gott muss euch zeigen, was das bedeutet, was euch so erschrocken hat. Gott muss es euch aufzeigen. Und Josef verkündet ihnen Gottes Wort, nicht Menschenweisheit. Der Mundschenk, er träumt von einem Weinstock, dessen Frucht außergewöhnlich schnell hervorkommt. Der Mundschenk, er konnte beobachten, wie aus den Knospen schon gleich die Blüten entstanden und sofort die Frucht hervorbrachte und sie reifte. Und er konnte mit der Hand diese Weintraube pressen und den Saft in den Becher des Pharaos gewinnen. Und es wurde zu Wein. Und Josef kann ihm direkt und konkret sagen, dass der Pharao ihn innerhalb von 3 Tagen wieder in sein ursprüngliches Amt als Mundschenk einsetzen wird. Ja, er kommt heraus aus dem Gefängnis und er wird wieder eingesetzt in den königlichen Hof. Wir sehen hier, Gott hat die Kraft, in kurzer Zeit alles zu verändern. So wie dieser Ast plötzlich, ja, diese Knospen und Blüten und Frucht und sogar Wein, der normalerweise lange braucht, um zu Wein zu werden. Innerhalb von kurzer Zeit, Gott kann alles verändern. Der Mundschenk darf zurückkehren in die Herrlichkeit des königlichen Hofes. Doch Josef bittet ihn eindringlich, wenn es dir gut geht, denk an mich. Es ist der lebendige Gott, der dein Leben wieder aufblühen lässt. Aber vergiss ihn und mich nicht, wenn deine Not vorüber ist. Wenn es dir gut geht, denke an mich. Gott spricht durch Leid, auch zu Ungläubigen. Und vielleicht bist du gerade in einer Wartesituation, um anderen Menschen zu verkünden, dass es einen wahren und lebendigen Gott gibt, der Kraft hat zu wirken, was kein Mensch tun kann. Der Kraft hat, Leben zu verändern. Der Mundschenk vergisst Gott und auch Josef ziemlich schnell. Doch als es wieder unruhig wird mit dem Pharao, da erinnert er sich an das, was er von Josef gehört hat. Es sind selten die guten Zeiten, die uns zu Gott führen. Da sind wir so abgelenkt oder selbstzufrieden. Aber in manchen dunklen Tälern spricht Gott zu den Menschen. Oft durch andere Menschen, die er in diese Täler schickt. Durch Gläubige, die er in diese Täler schickt. Wie den Diakon Philippus, der in die Wüste geht, um dort den Kämmerer aus Äthiopien zu begegnen. Der Bäcker wagt sich erst von seinem Traum zu erzählen, als er hörte, wie positiv Josef den Traum des Mundschenks gedeutet hatte. Die Körbe mit Backwaren für den König, die er auf dem Kopf trägt, sie werden von den Vögeln gefressen. Gut möglich, dass der Bäcker hier selbst ein schlechtes Gewissen hat, weil er die Speise des Königs nicht so beschützt hat, wie er es sollte. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass er wusste, dass er so manches verkehrt gemacht hat. Josef verkündet ihm, dass er in 3 Tagen für schuldig erklärt und an ein Holz gehängt wird. Entweder war das eine Art Galgen oder wahrscheinlich eher, dass er aufgespießt wurde. Die Vögel werden seinem Leichnam fressen, ein Bild absoluter Unehre und des Fluches für die Ägypter, die ihre Körper aufwendig begruben und wenn möglich sogar mumifizierten in Erwartung eines Lebens nach dem Tod. Und Josef verkündet treu, sowohl die gute als auch die schlechte Botschaft diesen beiden Männern. Er versucht nicht, den Bäcker irgendwie auf falsche Weise zu beruhigen und sagt, ach ja, du wirst mit dem übrig gebliebenen Brot noch die Vögel füttern oder sowas. Nein, er weiß, dieser Mann wird gerichtet werden. Und er sagt es ihm. Deine Angst ist zu Recht. Der Zorn des Pharaos wird dich treffen. Und wer weiß, ob nicht der Mundschenk später oder der Bäcker innerhalb dieser wenigen noch verbleibenden Tage zum Glauben an den lebendigen Gott kam. Durch das Zeugnis von Josef, da wo niemand sonst beistehen konnte, er doch wusste, es gibt einen Gott, der selbst in das Gefängnis, in dieses dunkle Verlies eindringt und wirken kann. War dieser Gott nicht vielleicht die einzige Hoffnung, die der Bäcker noch hatte? Vielleicht der Grund, warum Josef diesem Bäcker begegnen sollte. Dass er überführt wird von seiner Schuld. Und sich wendet an den, der Herr ist über Leben und Tod. Auf jeden Fall verkündet Josef treu, sowohl die gute als auch die schlechte Botschaft, so wie Gott es bestimmt hat. Und genauso trifft es ein. Und auch wir sind berufen, sowohl Leben als auch Tod zu verkünden. Jeder Sünder hat den Tod verdient, so wie der Bäcker. Und ich sage euch offen, wenn du deine Sünde nicht bekennst und dich an Gott wendest, wird der Zorn Gottes dich treffen. Fürchte nicht nur den, der den Leib töten kann, sondern den, der Leib und Seele in die Hölle werfen kann. Den lebendigen Gott, der deine tiefsten Gedanken kennt. Nicht nur deine Albträume, auch dein Gewissen und alles, was du getan hast und gesagt hast. Ja, du bist ein Sünder und vielleicht solltest du aus deinem Sündenschlaf aufwachen und so schockiert und beunruhigt werden wie der Bäcker in diesem Gefängnis. Und sagen, ich brauche jemand, der mir sagt, was das bedeutet. Ich brauche jemand, der mir sagt, wie mein Leben weitergeht, wenn ich so lebe wie bisher. Doch wir verkünden nicht nur das gerechte Gericht Gottes, sondern auch einen Weg des Lebens. Gott hat einen Weg bereitet, wie auf wundersame Weise Menschen zurückkehren können in die Herrlichkeit Gottes, in das Paradies und für gerecht erklärt werden und wieder in die unmittelbare Gemeinschaft Gottes eingesetzt werden. Aus Gnade. Zumindest heißt es hier am Anfang in Vers 40, dass beide sich versündigt haben gegenüber dem König. Aber dieser Mundschenk, er wird wieder eingesetzt. Er darf dem König den Becher reichen. Und das nicht durch die eigenen guten Werke, sondern durch Christus allein. Dürfen Sünder, die sich versündigt haben, aus Gnade einkehren in die Herrlichkeit Gottes. Er ist es, der für die Gläubigen gestorben ist. Und wenn man so will, sehen wir in diesen beiden Träumen und diesen beiden Schicksalen das, was Christus für uns getan hat und das, was er für uns erworben hat. Er wurde aufgehängt an ein Holz. Am Kreuz von Golgatha. Ein Tod der Schande und des Fluches. Ihn traf der Zorn Gottes, den wir verdient haben, wegen unserer Sünde. Doch er starb an unserer Stadt, damit wir leben können und gute Frucht bringen können. Jesus ist am dritten Tag auferstanden aus dem Tod. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird in Ewigkeit leben und einkehren in die himmlische Herrlichkeit. Aber jeder, der sich von Gott und seinem Wort abwendet, der wird selbst die Strafe und den Fluch der Sünde tragen müssen. Doch Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Nur durch ihn können wir gute Frucht bringen in diesem Leben und dem Vater dienen, wie es ihm wohlgefällt. Nur durch ihn dürfen wir Gott nahen. Und Jesus ist das Brot des Lebens, um uns echtes Leben zu schenken. Er ist vom Himmel herabgekommen, um uns zu speisen mit dem Brot des Lebens. Und heute in unserer Schriftlesung haben wir gelesen von dem Abendmahl. Dieser Kelch ist das Blut. Ist der neue Bund in meinem Blut. Und dieses Brot ist mein Leib. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Denkt an mich. Denkt an mich. Denkt an, was ich für euch getan habe. Das ruft Christus uns zu. Bezeuge dieses Evangelium den Ungläubigen. Auch und gerade im Wartezimmer Gottes. Und ja, glaube an Jesus, der selbst in unsere Not hinabgestiegen ist, für uns gestorben ist, um uns in die Gemeinschaft mit Gott zu erheben. Er ist es, der uns aus dem Albtraum der Sünde befreien kann. Auf Golgatha hing ein Verbrecher neben Jesus. Und als dieser Verbrecher verstand, wer Jesus ist, ein König, der unschuldig für sein Volk stirbt, was bittet er ihn? Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist nicht wie der Mundschenk. Er vergisst die nicht, die sich ihm anvertrauen. Niemals! Bitte ihn um Vergebung für deine Sünden. Und er schenkt dir ewiges Leben. Und viertens und letztens, warte mal, das gab es ja schon mal. Nur ganz kurz, der Mundschenk vergaß Josef und er blieb noch weitere 2 Jahre im Gefängnis. Aber auch das hatte seinen Grund und das werden wir das nächste Mal betrachten. Josef blieb in Gefangenschaft, weil die Menschen das Gute vergessen haben, das er ihnen getan hat. Ja, diese Welt ist undankbar. Im 2. Buch Mose erfahren wir auch schon zu Beginn in Vers 8, da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Der Josef nicht mehr kannte. Josef wurde nach einigen Jahren schon wieder vergessen. Und das führte dazu, dass seine ganze Verwandtschaft, die nach Ägypten gekommen ist, das Volk Israel, als Sklaven unterdrückt wurden von den Ägyptern. Doch die Hebräer, sie haben Josef nicht vergessen. Und diese Geschichte musste ihnen eine große Hoffnung sein, inmitten der Not und Gefangenschaft in Ägypten und auch später in den vielen Jahren in der Wüste. Mose schreibt diese Geschichte erneut auf, um das Volk zu erinnern. Gott war mit Josef. Er hat ihn nicht vergessen, auch als Menschen ihn vergaßen. Auch nicht, als er von Menschen ungerecht behandelt wurde. Und als sein Leben scheinbar überhaupt nicht voranging. Aber schaut, was Gott mit Josef getan hat. Dieses ganze Volk wurde gesegnet durch diesen Josef, der in Gefangenschaft war. Gott hat Josefs Leben gebraucht zum Segen für viele. Darum ist genau diese Geschichte gut und wichtig zu bedenken, wenn du im Wartezimmer Gottes sitzt. Warte mal. Das gab es doch schon mal. Und Gott war dennoch da. Dazu soll uns das Wort Gottes dienen. Er hat den Weg zu einem guten Zweck gebraucht. Er hat an dem Herzen von Josef gearbeitet. Er hat seinen Glauben gestärkt. Er hat den lebendigen Gott vor Ungläubigen bezeugt. In dieser Not. Und sein Vorbild hilft mir heute. Und vielleicht kann auch ich ein Vorbild, ein Beispiel für andere werden, die in ähnlicher Not durch Gottes rettende und segnende Hand ein Trost werden für viele, ein Segen für andere. Im Wartezimmer Gottes, wenn scheinbar nichts vorangeht, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du sie dir wünschst, bitte den Herrn, dir die Kraft zu geben, ein Vorbild und Trost für andere Glaubensgeschwister zu werden. Dass die Weise, wie du diese Zeit durchlebst, zur Ehre Gottes dient und zur Ermutigung anderer. Dazu helfe uns Gott. Amen.